Hi und herzlich willkommen beim Sporting Woman Podcast. Ich bin Lisa und ich durfte für die heutige Folge Anna Weiß zum Interview treffen. Bei unserem Lunchdate vor dem Mikro haben wir uns mit der großen Frage beschäftigt, ob wir uns mit Design Thinking unser Traumleben designen können. Denn Anna gibt für Adidas Terex Design Your Life Workshops. Wie sie von der Flugbegleiterin und Verlagsgründerin zur Design-Thinkerin geworden ist, warum uns unser Sicherheitsbedürfnis manchmal im Weg steht und wie wir uns wieder mit unserer inneren und äußeren Natur verbinden können, erfährst du hier im Podcast. Außerdem teilt Anna Übungen mit uns, mit der wir auch zu Hause in das Thema Design-Thinking einsteigen und unser Leben ganz einfach selbst in die Hand nehmen können. Ganz viel Spaß beim Hören! Liebe Anna, herzlich willkommen und schön, dass du da bist im Sporting Woman Podcast. Ich würde gar nicht lang drum herum reden, sondern einfach direkt reinstarten in unser Thema. Anna, du hast gesagt, dass wir in Deutschland eigentlich in so einer sicherheitsfanatischen Kultur leben. Warum sollten wir denn aus deiner Sicht risikofreudiger werden?
Das ist eine gute Frage, ob wir risikofreudiger werden sollten. Also wer das sagt, dass wir das sollten? Im Endeffekt ist es so, dass wir uns, glaube ich, durch diese Fokussierung auf Sicherheit ganz viel nehmen. Also Spontanität, einfach Freude am Augenblick. Das, was die Engländer so schön betiteln mit Serendipity. Einfach diese nicht geplanten Momente absoluten Glücks, oder? Weil wenn man alles planen will, wenn man alles kontrollieren will, hat das halt einfach einen Platz in unserem Leben.
Ja, das stimmt. Und wie schaffen wir das, unser Sicherheitsbedürfnis so ein bisschen abzulegen? Hast du da Tipps, Erfahrungen?
Ich glaube, dass der Schlüssel drin liegt, vielleicht sich erst einmal bewusst zu werden, wie viel Sicherheit brauche ich überhaupt? Also ist das einfach nur Gewohnheit oder brauche ich die Sicherheit wirklich? In welchen Bereichen brauche ich die Sicherheit? Was steckt vielleicht dahinter? Und wenn es dann ans Tun geht, dann glaube ich, müssen wir einfach so anfangen, dass man sagt, jeden Tag irgendwas zu machen, vor dem man quasi ein bisschen Angst hat. Oder dass man, oder sagen wir vielleicht so, jeden Tag etwas anders zu machen, als wir das normalerweise machen würden. Weil das Ding ist ja, ich meine, unser Gehirn liebt Gewohnheiten, oder? Mhm. Unser Gehirn ist einfach so aufgebaut, dass am liebsten Energie spart und am meisten Energie spart, wenn es die breiten Autobahnen, sprich die Gewohnheiten nutzt, die immer schon da sind, die tief eingegraben sind. Aufbrechen tut man das Ganze nur, wenn man neue Pfade anlegt. Und auch das ist eine Gewohnheit, dass man sich immer wieder quasi was Neuem aussetzt. Und wenn es so was Kleines ist, wie einfach nur mal eine andere Butter zu kaufen oder mal einen anderen Nachhauseweg zu nehmen oder mal was anderes zu kaufen als das, was man immer kauft, eben zum Beispiel ein Kleid oder was. Also oder ohne Handy rauszugehen oder einfach mal eine Radeltour zu machen, komplett eben ohne Routing-App. Einfach mal immer rechts abzubiegen zum Beispiel, schauen, wo man rauskommt. Also ich glaube, man muss sie einfach exponieren.
Ja, und also ich glaube, das Gleiche können wir eigentlich auch auf unseren Outdoor-Sport übertragen, weil viele fragen sich jetzt vielleicht, boah, warum steigen die denn hier jetzt mit sicherheitsfanatischer Kultur und Risikofreude ein? Aber wir planen ja auch beispielsweise jetzt unsere Wanderungen oder Mountainbike-Touren sehr akribisch. Und also es gibt welche, die planen vielleicht ein bisschen weniger akribisch, aber welche, die planen sehr, sehr ausgefeilt. Und da nehmen wir ja auch dieses Sicherheitsbedürfnis quasi mit in unseren Sport. Und trotzdem, um jetzt den Bogen zu spannen zu deinem eigentlichen Teil, warum du hier bist, lassen wir unser Alltagsleben dann oft ganz einfach passieren, trotz dieses Sicherheitsbedürfnisses, oder?
Ja, würde dir recht geben. Also im Bergsport ist ja da die Frage, wie viel Sicherheit braucht es oder wie viel Unsicherheit erlauben wir uns? Also da ist ja auch so, dass wir teilweise die Touren nicht nach unserem Gusto vielleicht planen, sondern nach der Bewertung anderer, die gesagt haben, boah, das ist eine tolle Tour und so weiter und so fort. Also ich meine, es braucht Sicherheit, die Frage ist, wie viel. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, ich glaube einfach, warum wir unser Alltagsleben oft so passieren lassen, ist einfach, weil wir in so einem Strudel drin sind. Also eben, unser Leben ist so vollgestellt mit Gewohnheiten, mit Verpflichtungen, dass wir einfach oft Angst haben, wenn wir an einem Faden ziehen, dann löst sich das ganze Konstrukt auf. Und es ist ja auch oft so. Mhm.
Also ich kenne das zum Beispiel selber jetzt aus meiner, das ist jetzt was ganz anderes, aus meiner Yogalehrerausbildung, da beschäftigt man sich auch viel mit sich selber. Und wenn man quasi eine Frage stellt und die beantwortet, dann kommen ja trotzdem immer mehr Fragen. Es ist ja nicht so, dass man dann am Ende wäre. Und wahrscheinlich...
Nö, es kommen eher mehr als weniger.
Ja.
Wenn man sich einmal mit sich selber beschäftigt, ja.
Das ist quasi wie so ein Domino-Effekt, der da in Gang gesetzt wird.
Ja, absolut. Und ich glaube, dass es einfach bei vielen von uns so ist, gerade jetzt in dem Alter, in dem wir sind, ich weiß nicht, wie alt du jetzt bist, Lisa, ich bin jetzt 35, habe eine kleine Tochter, ich arbeite. Meine ganze Energie ist eigentlich verbraucht in diesem Alltag. Und um was Neues zu starten oder quasi von Gewohnheiten abzuweichen, braucht man ja schlussendlich noch mehr Energie. Und ich glaube, das ist oft einfach die Angst der Leute, dass sie sagen, boah, jetzt habe ich es gerade mal so hingebracht, dass irgendwie funktioniert. Und es funktioniert ja. Mhm. Ich kann jetzt nicht mehr quasi in was Neues stürzen. Oder ich kann jetzt, wir sind halt so gut drin, Ausreden zu finden oder so. Ich kann jetzt nicht das machen, was mich glücklich macht, weil da sind gerade meine Verpflichtungen als Mama, als Arbeitnehmerin und so weiter und so fort. Aber schlussendlich sind es Ausreden. Also es wird sicherlich nicht immer, man wird nicht sein ganzes Leben lang super happy sein können, jeden Augenblick. Aber die Frage ist halt, wenn es auf Dauer einfach so ist, dass ich fühle, boah, irgendwas stimmt nicht und es stresst mich einfach brutal. Und das ist jetzt einfach in dem Lebensabschnitt, in dem wir sind, ist das einfach so, weil so viel zusammenkommt. Dann ist es vielleicht wirklich irgendwann der Moment da, wo man sich fragen soll, taugt es eigentlich gerade noch so, wie das ist? Oder sollte ich vielleicht mal ganz kurz stillhalten, durchatmen und mal schauen, wie mein Ist-Zustand sich eigentlich so darstellt?
Mhm. Ja, also das kenne ich von mir selber auch. Ich glaube, wir sind relativ ähnlich. Ich bin auch 35 mit einem kleinen Sohn. Ich glaube, ungefähr gleiches mhm. Alter, gleicher Lebensabschnitt. Und bei mir merke ich das dann auch. Ich sage dann einfach oft, ja, das mache ich später. Allein das fängt schon im Haushalt an. Ja, das mache ich nachher. Und dann liegt das halt nachher immer noch da. Und so ja. geht es mir halt auch mit vielen anderen Themen. Und ich glaube, viele Personen haben so, nicht, würde es nicht Problem sagen, aber das ist einfach so die Routine, wo wir reingerutscht sind.
Ja, eben, es ist die Routine, wo wir reingerutscht sind. Und was man aber vielleicht auch nicht außer Acht lassen darf, man kann das auf einem individuellen Level betrachten, also pro Person, pro Paar, pro Familieneinheit. Aber das Ding ist ja, in welcher Kultur wachsen wir auf? Ich meine, es heißt immer so schön zum Beispiel, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Mhm. Jetzt haben wir hier diese Kernfamilie, die eben beide arbeiten sollen, beide das Kind da sein sollen. Dann haben wir extrem hohe Ansprüche an uns selber. Also ich weiß nicht, ob du manchmal in dieser Erziehungsbubble da unterwegs bist, in diesem liebevoll begleiten. Mhm. Aber ich habe da mit meinen Freundinnen viele Diskussionen darüber eben, wo man sagt, ja klar, in einer idealen Welt setzt man sie hin und begleitet diesen Wutanfall sehr liebevoll. Mhm. Aber wenn man einfach selber am Limit ist, weil man nicht dieses Dorf rundum hat, funktioniert das einfach nicht. Also das ist... Es hängt nicht nur an einem selber, es ist auch die Kultur, in der wir uns bewegen.
Ja, hat uns die Kultur dann vielleicht auch so, also das habe ich manchmal das Gefühl so mitgegeben, ja, nimm dich selber in dem Moment vielleicht nicht so wichtig. Und ich habe das Gefühl, das ändert sich jetzt gerade, dass man sich selber auch wichtig nehmen darf.
Ja, ich finde das sind immer so, Trends und Gegentrends, oder? Oder was heißt das dann nicht immer Trends und Gegentrends? Weil das ist eigentlich immer schon so gewesen. Eben zum einen ist bei uns, also jetzt in Westeuropa oder so, liegt natürlich der Fokus schon stark auf dem Individuum und so, also the pursuit of mhm. happiness oder so. Kommt jetzt auch nicht von irgendwo her. Auf der anderen Seite wird einem schon oft suggeriert, so, ja, jetzt nimm dir mal zurück, jetzt ist das Kind dran und so. Und ich glaube, schlussendlich sind es diese vielen Ansprüche, also die, die wir an uns selber haben, die unsere Familie an uns hat, die unsere Kultur uns vermittelt, die auch total widersprüchlich mhm. kommuniziert. Auf der einen Seite eben, du hast vorher angesprochen, sicherheitsfanatisch, so, oh, hab Angst vor allem. Auf der anderen, oh, hier verwirkle dich selbst. Das passt oft einfach nicht zusammen und wir sind quasi in diesem Strudel dieser ganzen Kräfte drin.
Yeah.
Und müssen da irgendwie, jeder muss so seinen Weg selber finden. Und im Endeffekt, viele von uns grenzen sie ja jetzt ab von der Generation vor uns, oh, so wollen wir es nicht machen, sondern eben wir wollen so leben, wie wir uns das vorstellen und nicht einfach die ganze Zeit stumpf irgendwo in eine Fabrik gehen oder in ein Unternehmen gehen. Und das heißt, wir müssen das quasi from scratch neu erfinden. Und ich glaube, dass das einfach auch ganz viel an unseren Ressourcen nagt, immer wieder zu überlegen, so was will ich denn, was will ich denn? Social Media und so tragen da sicherlich auch ihr Übriges zu bei, wenn man sagt, boah, schau dir das Traumleben an, schau dir das Traumleben an und ich sitze hier und mache, keine Ahnung, irgendwie trage Nummern in Excel-Tabellen ein.
Na, jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema. Du bist aber eigentlich hier, um genau über diese Sachen zu sprechen, aber vor allem, weil du für Adidas Terex unter anderem auch Design Thinking Workshops gibst. Was ist denn Design Thinking eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage, Lisa, weil schlussendlich ist es so, es gibt tausend und eine oder keine Definition von Design Thinking. Denken wir Designer, was soll das eigentlich heißen? Im Endeffekt ist es so, für mich persönlich ist Design Thinking ein Mindset. Ein Mindset, das beinhaltet so Begriffe wie Neugierde, Handlungsneigung, also zu tun statt zu denken, Reframing, also Perspektivwechsel, Dinge mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, Achtsamkeit, wo stehe ich gerade, wie geht's mir gerade, wo im Prozess befinde ich mich gerade, aber auch sowas wie ganz wichtig, radikale Kooperation. Also wir Menschen sind einfach eine Spezies, die deshalb so groß geworden ist, weil sie einfach immer schon kooperiert hat. Und diesem Mindset entspringen bestimmte Methoden, die es quasi Menschen helfen, dieses Mindset anzuwenden auf verschiedenste Probleme. Weil im Endeffekt ist so, wir Menschen, alle von uns, sind geborene Problemlöser, oder? Also nicht nur die Designer lösen Probleme, zum Beispiel, okay, wir haben nichts, worauf wir uns sitzen, worauf wir sitzen können, wir entwerfen einen Stuhl, sondern im Endeffekt löst jeder von uns unzählige Probleme jeden Tag. Du löst das Problem, okay, wie schaffe ich es, dass ich nicht hungrig ins Bett gehen muss oder wie schaffe ich es, dass ich zu meiner Arbeit komme. Das sind alles Probleme, die jeder von uns jeden Tag löst. Und im Endeffekt sind Designer einfach Menschen, die dieses Mindset vielleicht ein bisschen mehr kultivieren oder die das nur ein bisschen mehr pflegen, weil in unserer Gesellschaft ist es einfach so, dass durch unsere Erziehung, durch unser Schulsystem, Studiensystem, das einfach so ist, dass Kreativität schon gerne abtrainiert oder zumindest nicht gefördert wird, weil Kreativität ist einfach unbequem. Die stellt Fragen, die sie vielleicht manchmal, die man manchmal nicht stellen sollte. Die fragt, hey, warum und warum nicht? Und ging es eigentlich nicht ganz anders? Das sind einfach Fragen, die vielleicht eine Gesellschaft oder eine Gemeinschaft aufrütteln können. Und deswegen, ich bin mittlerweile echt dazu übergegangen, so, ja, das zu betrachten wie quasi so ein Nationalpark. So die Kreativität, die wird wie die Natur, also wir haben die schon gerne, die Kreativität, aber die wird so verbannt wie in einem Nationalpark, da haben wir die gern. Aber so im Alltagsleben soll bitte alles schön so laufen, wie es immer gelaufen ist und sollen keine Fragen gestellt werden. Und das Ding ist, dass wir uns aber damit auch diese Fähigkeiten abtrainieren, die wir eigentlich alle intus haben. Und an dieser Stelle kommt Design Thinking wieder ins Spiel, das einfach wieder diese Neugierde mitbringt und eben diese Begriffe, die ich gerade genannt habe, eben diese Kooperation statt Wettbewerb zum Beispiel.
Ich wollte gerade sagen, dann ist es ja wie wenn man so einen Koffer oder einen Baukasten bekommt, um mit denen seine eigenen Muster aufbrechen zu können vielleicht.
Ja, genau, so kannst du dir das vorstellen. Also eben diese Methoden, die im Endeffekt ja von Designern entwickelt wurden oder von Menschen entwickelt wurden, die dieses Mindset anwenden, die kann man auf jedes beliebige Problem oder Herausforderung anwenden. Also ob das jetzt, wie gesagt, der Bau einer neuen Kläranlage ist oder ob das jetzt ist, wie komme ich zu meinem Traumjob, ist total egal. Also im Endeffekt hilft uns Design Thinking einfach nur, die richtigen Fragen zu stellen und vielleicht uns auf den Weg zur Antwort zu machen.
Jetzt kommst du ja eigentlich auch nicht aus der Design-Ecke. würde ich jetzt mal so sagen, du warst mal Flugbegleiterin, du hast einen Verlag mitgegründet. Wie bist du jetzt eigentlich zum Design Thinking gekommen?
Das ist auch ganz witzig, weil ich habe immer schon vernetzt gedacht. Ich habe immer schon in Systemen und Verbindungen gedacht und ich wusste gar nicht, dass dafür einen Begriff gibt. Ich dachte mir immer, ich bin irgendwie komisch. Wieso denken die anderen ganz anders als ich oder ich ganz anders als die anderen? Und irgendwann bin ich dann drauf gestoßen, dass dafür einen Begriff gibt. Eben, und dass sie dieser Begriff Design Thinking nennt. Und so bin ich da eigentlich dazugekommen. Und ich habe da weder Zertifikat drin noch sonst irgendwas, weil, wie gesagt, ich glaube einfach dran, dass wir das alle mitbringen und dass es einfach nur darum geht, offen zu sein und die Fragen zu stellen.
Jetzt kann man sich ja, du hast eh schon den Begriff Achtsamkeit genannt, also Mindfulness passt da wahrscheinlich jetzt trendmäßig gerade auch ganz gut dazu. Würdest du Design Thinking jetzt auch in dem Kontext, wie du es beispielsweise bei Adidas Terex einsetzt, auch in diesen Achtsamkeits-Mindfulness-Bereich packen oder geht es schon drüber hinaus?
Ich glaube, man kann es sicherlich da reinpacken, aber wie ich vorher schon sagte, für mich geht es eigentlich drüber hinaus. Also eigentlich ist eher diese Achtsamkeit ein Teil davon, weil wie gesagt, es geht eben ganz viel um Neugier. Bei Achtsamkeit geht es ja viel darum, hauptsächlich, korrigier mich, da bist du die Expertin, was ist jetzt im Moment, oder? Wie fühle ich gerade im Moment, was nehme ich gerade wahr? Und Design Thinking geht einfach darüber hinaus, weil es sich auch damit beschäftigt, was war in der Vergangenheit und was könnte in der Zukunft sein, also wenn es jetzt so auf einer Linie darstellen würde. Und es bringt eben nur andere Aspekte mit rein, wie diese Neugier, diesen ganz bewussten Perspektivwechsel, aus welchen Perspektiven könnte ich es noch betrachten. Also und ich würde sagen, Mindfulness beschäftigt sich vielleicht eher mit dem Individuum. Und wenn man aber sagt, sowas wie radikale Kooperation, das schließt ja andere Menschen auch mit ein oder sogar die Natur mit ein.
Ja, ich würde auch, wenn du es jetzt so sagst, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, würde auch sagen, quasi die Achtsamkeit ist so die Basis, um mal den Ist-Zustand wahrzunehmen, um quasi mal zu beobachten, was ist gerade eigentlich so Sache bei mir, bei anderen. Und genau, die Workshops heißen ja auch unter anderem Design Your Life. Deswegen eigentlich die wichtigste Frage, kann ich mir jetzt ganz einfach mit Design Thinking mein Traumleben designen?
Auf jeden Fall ja. Ich glaube allerdings auch, dass du das ohne Design Thinking kannst, beziehungsweise ich glaube, dass ganz viele Menschen das auch ohne Design Thinking gemacht haben. Aber dieses Design Thinking oder die Methoden, die dabei benutzt werden, machen es auf jeden Fall einfacher, denke ich mal. Und auch dieses Mindset. Es wird wie ein Gerüst im Endeffekt, an dem man sich entlanghangeln kann. Oder wie ein bisschen so eine Betriebsanleitung oder Bauanleitung. Wie könnt ihr denn vorgehen? Dass das Ganze vielleicht einfach ein bisschen strukturiert. Ja.
In dem Zusammenhang, also ich habe vorher ein bisschen recherchiert über dich, obwohl wir uns auch schon ein bisschen kennen. Und da habe ich ein Interview von dir gelesen und fand ein Zitat so schön, dass es im Tibetischen anscheinend keine wörtliche Übersetzung für das Wort kreativ gibt, sondern eher der Begriff natürlich dem am nächsten kommt. Und du hast es ja vorher schon angesprochen, dass es im Design Thinking eigentlich ganz wichtig ist, so diese Neugierde auch passieren zu lassen und quasi wieder kreativ werden zu können. Würdest du sagen, dass wir vielleicht auch verlernt haben, auf unsere Intuition oder unsere innere Stimme zu vertrauen, weil wir ja vielleicht alles schon in uns haben?
Würde ich absolut bejahen. Hier muss man vielleicht einfach ein bisschen in der Geschichte zurückgehen und sich das einfach mal anschauen, was die was einfach so passiert ist die ganze Zeit. Also die längste Zeit der Menschheitsgeschichte hat sich der Mensch als Teil der Natur begriffen, oder? Der ist nicht drüber gestanden, sondern der war Teil der Natur und hat alles um sich herum als beseelt gesehen und er war einfach mittendrin. Er, sie war einfach mittendrin. Irgendwann sind dann diese monotheistischen Religionen aufgetaucht, die dann diesen berühmten Satz, den bestimmt jeder kennt, du musst dir die Natur untertan machen, quasi so zum Leitsatz erkoren haben. Und plötzlich war der Mensch nicht mehr Teil der Natur, sondern er ist drüber gestanden. Und das Ganze hat dann im Endeffekt gegipfelt in der Aufklärung mit diesem kartesianischen Denken, das quasi alles in seine Einzelteile zerlegt und Mind over Matter sagt vielleicht dem einen oder anderen was und einfach eben der Mensch überhaupt nicht mehr Teil der Natur ist. Und es fand dann auch diese Zersplitterung statt eben von Körper, Geist und Seele, die einfach lange, lange Zeit als Einheit begriffen worden ist. Und vielleicht muss man das verstehen, was da für gesellschaftliche Kräfte gewirkt haben, damit man versteht, wo wir eben heute sind und warum wir uns auch nicht mehr trauen, unserer inneren Stimme zu lauschen, oder? Die innere Stimme, die ist so leise im Vergleich zu dem, was quasi uns die ganze Zeit von außen beschallt, kaufe dies, mache das, damit wirst du glücklich, oh, pass auf, dass das nicht passiert. Also ich würde das ganz klar bejahen, dass wir sagen, hey, wir müssen vielleicht wieder lernen, in uns zu schauen. Und ich glaube auch wirklich, dass die Zeit gerade dafür ist. Also ich meine, so Entwicklung, das verläuft ja immer in so Zyklen, aber ich habe schon das Gefühl, eben auch mit dieser ganzen Achtsamkeitsbewegung und sowas, da kommt gerade Dynamik rein. Ich glaube, es ist gerade die Zeit da, ja.
Du hast jetzt gesagt, wir können uns unser Traumleben designen mit Design Thinking. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Also welche Übungen stecken denn in deinem Baukasten, die unsere ZuhörerInnen vielleicht zu Hause auch nachmachen oder mitmachen können?
Lisa, du hast es vorher schon so schön gesagt, dass die Basis von Design Thinking ist eigentlich Achtsamkeit oder Mindfulness. Wir fangen immer da an, wo wir gerade sind. Also wir beobachten uns einfach mal, wie läuft es denn gerade in unterschiedlichen Bereichen meines Lebens. Und da kann ich dir jetzt zwei ganz einfache Übungen mitgeben. Die eine ist relativ schnell gemacht, die andere braucht länger Zeit. Das eine ist, dass du dir einfach mal vorstellst, du hast eine Tankanzeige im Auto und du schaust jetzt quasi in verschiedenen Bereichen deines Lebens, weil jedes Leben gliedert sich natürlich in die unterschiedlichsten Bereiche, also Gesundheit, Liebe, Beruf, Freizeit. Wie schaut es denn da bei mir aus? Ist da der Tank gerade relativ voll? Also bin ich damit zufrieden oder ist der Tank relativ leer? Und sie dann einmal hinzusetzen und jede dieser Bereiche quasi einfach schreiben, hey, Liebe, wie sieht's denn da aus? Wo fließt denn Liebe momentan in meinem Leben? Von mir zu anderen, von anderen zu mir. Und mit Liebe meine ich jetzt nicht nur die romantische Liebe zu einem Partner, sondern eben auch zum Kind, zu Freunden und so weiter und so fort. Wie ist denn da meine Energiebilanz? Weil wenn natürlich der Tank in einem Bereich schon quasi auf Reserve läuft, sollte man das einfach vielleicht mal anschauen. Und es gibt einem auch einen ganz guten Überblick, wie man sich eben gerade fühlt und welches vielleicht die Bereiche im eigenen Leben sind, die man am ehesten anschauen sollte oder die jetzt vielleicht am dringendsten Handlungsbedarf erfordern. Und die zweite Übung ist, das ist momentan eh so ein Trend, das Journaling, das Tagebuchschreiben. Sie einfach mal 2 Wochen Zeit geben und jeden Tag alles niederschreiben, was man so gemacht hat den Tag über. Also egal, ob das jetzt quasi von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends, ob das Einkaufen war oder ob das Kinderbetreuung war oder ob das, ich habe eine Präsentation vorbereitet in der Arbeit war. Und einfach mal sie hinzusetzen, das aufzuschreiben und dann zu überlegen, hat mir das Energie gegeben, hat mir das Energie genommen, wie habe ich mich dabei gefühlt? Und das einfach, um sich mal bewusst zu werden, hey, was gibt man denn überhaupt Energie und was nimmt man Energie? Und jetzt kann ich in einem zweiten Schritt dann noch weiter reingehen, reinzoomen quasi, wenn ich mir jetzt eine Gegebenheit rauspick, zum Beispiel Präsentation vorbereiten für die Arbeit. Ist es eine Arbeit, die im Team stattfindet, die ich alleine mache? Welche Rolle nehme ich dabei ein? Ist es die Rolle des Anführers, der Anführerin? Bin ich in einem Team? Habe ich eine untergeordnete Rolle? Wie interagiere ich denn? Interagiere mit Menschen? Interagiere mit Maschinen? Wie ist meine Arbeitsumgebung dabei? Also ist die, bin ich dabei draußen? Bin ich in einem dunklen Büro? Bin ich im Schneideraum? Bin ich im Homeoffice? Und der Sinn dabei ist einfach nur, Muster zu erkennen, weil wir erkennen die Muster erst, wenn wir das wirklich aufschreiben, weil ansonsten, das ist so schnell weg. Aber wenn man sich einfach mal 2 Wochen hinsitzt und am Schluss einfach mal aufschreibt, quasi alles sammelt so, hey, was hat mir denn gut getan? In welcher Umgebung war ich denn dabei? Was brauche ich denn dafür, dass mir anscheinend gut geht? Und genau dasselbe zu machen mit, hey, was hat mir denn Energie gezogen? Warum hat es mir Energie gezogen? In welcher Relation stand ich denn zu den Menschen? Das ist dann einfach mal eine Bestandsaufnahme des eigenen Lebens momentan. Und dann kann ich überlegen eben, hey, wie schaffe ich es denn, Sachen, die mir nicht gut tun, abzulegen oder zumindest die Zeit dafür zu verringern oder Sachen, die mich stark machen, die mir Energie geben, einfach mehr in meinen Alltag einzubauen. Und eben sich überhaupt einmal bewusst zu werden, was tut mir denn überhaupt gut? Und da gibt es echt oft Überraschungen dabei, weil man sich oft denkt, ah, das tut mir voll gut, da bin ich voll bei der Sache. Schlussendlich, wenn man sich hinsetzt und reflektiert, merkt man aber so, boah, eigentlich bin ich zwar total aufgedreht dabei, zum Beispiel bei einer Präsentation vorbereiten, aber es zieht mir immens Energie. Ist das wirklich was, wo ich hin will? Zum Beispiel jetzt, wenn ich befördert werde und nur noch Präsentationen halten will, muss. Genau. Und dann aus dem heraus kann man dann natürlich überlegen, okay, was will ich denn gern mehr in meinem Leben und wie komme ich denn dahin? Und sich diese Bilder zu schaffen, das wäre dann zum Beispiel die dritte Übung, wo man sich einfach seine Leben designt, also seine Leben so in 5 Jahren. Und der Trick dabei ist, wir denken immer, dass wir quasi alles in ein Leben stopfen müssen, aber wenn man das einfach so ein bisschen entzehrt, kann man so verschiedene Varianten seines Lebens durchspielen. Und das ist wieder dieses Spielerische vom Design Thinking. So, wir alle haben das als Kind gemacht, oder? Wir haben uns vorgestellt, wir sind eine Tiefseetaucherin und eine Astronautin und eine Schauspielerin. Und genauso können wir das heutzutage machen. Einfach mal hinsetzen und 3 Leben für sich selbst am besten aufmalen. So in 5 Jahren. So, das erste Leben ist das, was du jetzt gerade machst und was du so weitermachen würdest, wenn alles so weiterlaufen würde wie bisher, also in deinem Job, vielleicht würdest du ein spezielles Projekt machen. Das zweite Leben ist das, was du machen würdest, wenn das erste jetzt plötzlich vom Tisch wäre. Also sagen wir mal, deine Firma ging pleite, du hast deinen Freund Mann verlassen, sowas in der Richtung. Also nur relativ realitätsnah. Und das dritte Leben ist mein Lieblingsleben. Das ist einfach das, das du designen würdest, wenn Geld, Zeit, familiäre Verpflichtungen oder Image kein Hinderungsgrund wären. Also das ist wirklich dieses Dream Wild. Und schau dir das einfach mal an. Und das ist total witzig bzw. erschreckend, was ich festgestellt habe, dass das den Menschen immens schwer fällt, sich dieses Leben auszudenken, weil die einfach so verhaftet sind in dem, wie sie gerade sind. Es passiert ja nichts, wenn man sich das ausdenkt. Aber es ist dann so, aber ich habe doch ein Eigenheim, aber ich habe doch ein Kind, aber ich habe doch dieses und jenes. Ja, es ist einfach nur ein Spiel. Aber das fände uns immens schwer und da liegt aber so viel drin, weil erstens merkt man, ah, okay, krass, das könnte man sogar schaffen. Und das Zweite ist, dass einem dadurch oft auch die anderen Leben, die man designt, die bis jetzt total ausgeflippt gewirkt haben, plötzlich viel realitätsnaher vorkommen. Also das ist ganz witzig und es ist wirklich schön und ich kann es jedem empfehlen, vielleicht das nicht nur alleine zu machen, sondern einfach mit ein Bunch Freundinnen, einfach mit 3, 4 Freundinnen einzuladen und das miteinander zu machen. Also hat echt Kraft sowas.
Also super spannende Übungen. Wie würdest du dann sagen, geht's danach weiter? Also kann ich dann selber meine Schritte mir auch also ich glaube, das ist dann in jedem so ein bisschen verhaftet. Ja, aber wie komme ich jetzt dahin in dieses Leben?
Genau, und hier habe ich ganz viel aus dem Bergsport übernommen tatsächlich, weil im Endeffekt im Bergsport, genau wie im Leben, geht es ja eigentlich darum, okay, wo will ich hin? Also was sind meine Ziele? Auf welchen Gipfel will ich? Wie komme ich da hin und was ist mein erster Schritt, oder? Das heißt, genau wie ich mir Methoden aus dem Design Thinking rauspicken kann, kann ich mir halt Methoden aus dem Bergsport rauspicken, aus der Tourenplanung zum Beispiel. Und das Ding ist eben, man muss erst einmal sein Ziel definieren. Und wir haben das zum Beispiel bei diesem Adidas Terex Workshop so gemacht, dass wir uns eben eines dieser 3 Leben rausgepickt haben. Und das erste war, dass wir uns dann überlegt haben, okay, Wenn ich jetzt ein Designer wäre, würde ich mir zuerst einmal einen Prototyp bauen für das Leben. Das heißt, ich stürze mich nicht gleich rein, sondern ich suche mir jetzt erstmal vielleicht jemanden, dem ich Fragen stellen kann, weil der so ein ähnliches Leben führt wie das, was ich mir vorstelle. Oder ich würde mir einen Prototypen bauen in dem Sinne, dass ich sage, wo könnt ihr denn quasi, bevor ihr jetzt eine komplette Alp mit 300 Schafen alleine überleben, vielleicht kann ich ja vorher eine kleine Erfahrung machen und einfach mal 2 Wochen auf einer Alp helfen. Das nennt man Prototypen bauen. Und da haben quasi unsere Teilnehmerinnen überlegt, wie könnten denn solche Prototypen ausschauen. Das war so der erste Schritt. Das zweite war, dass sie quasi überlegt haben, hey, was muss denn passiert sein, damit ich dieses Ziel erreiche? Also welche Schritte muss ich denn machen, damit ich das erreiche? Im Endeffekt ist nichts anderes als Projektplanung, Meilensteine. Im Endeffekt ist nichts anderes als bei einer Mountainbike-Tour oder Wandertour die Tour in Etappen einzuteilen, in einzelne Etappen und zu schauen, was soll denn da passieren. Und am besten mache ich das quasi rückwärts und schaue, okay, was muss denn passiert sein, damit ich immer den vorherigen Schritt erreicht habe quasi. Oder welcher vorherige Schritt muss erfüllt sein, damit ich dieses Ziel erreicht habe. Dann geht es daran, dass man Schlüsselstellen definiert, die man jetzt vielleicht schon einfach, die sich vielleicht schon abzeichnen, weil man sagt, okay, was wird denn, womit rechne ich, wo ich Schwierigkeiten habe? Ich meine, das ist wie im Bergsport da, man kann immer mal spontan Blockaden haben, die lassen sich nicht planen, aber Schlüsselstellen lassen sich oft einfach schon aus den Karten rauslesen oder aus der Recherche und dazu sagen, womit rechne ich denn, wo ich Schwierigkeiten habe? Die nächste Übung war dann, dass wir uns quasi zusammengruppiert haben, immer so 5 Frauen. Und dann haben wir gemeinsam wieder eine Methode aus dem Design Thinking angewandt. Wie viele Möglichkeiten könnten wir uns vorstellen, diese Schlüsselstelle zu lösen? Und das ist so wertvoll, weil man selber hat einfach die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen. Aber wenn da plötzlich ganz viele Menschen mit ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven auf ein Problem da sind, da sind wir wieder beim Reframing, hat man plötzlich so eine viel größere Auswahl an Lösungsansätzen. Und das ist einfach total kraftvoll. Von denen aus kann man dann wieder weiterarbeiten. Und dann haben wir uns eben aus der Tourenplanung, das 3x3 der Tourenplanung quasi rausgepickt, was im Endeffekt ja eine Risikoreduktionsmethode ist. Und wir haben uns angeschaut, hey, was brauche ich denn in der Vorbereitung? Was brauche ich denn zum Start? Was brauche ich denn während ich quasi das umsetze, was ich jetzt da umsetzen will. Und das kann sowas sein, okay, ich brauche Startkapital, ich brauche am Anfang das Selbstbewusstsein, damit ich da hinkomme. Und welche Maßnahmen kann ich denn ergreifen, um quasi das zu bekommen, wenn ich es noch nicht habe? Mhm. Also da ging es wieder um eine Bestandsaufnahme im Endeffekt. Und genau, also beantwortet das deine Frage?
Ja, voll. Also ich habe mir die ganze Zeit gerade mitgedacht und eigentlich ist ja so ein bisschen wie wenn man sich einen Businessplan erstellt.
Es ist alles dasselbe. Es wird, egal ob das die Tourenplanung ist, ob das Projektmanagement ist, ob das ein Businessplan ist, es wird alles nur mit Wasser gekocht und es sind im Endeffekt immer dieselben Fragen, die eben lauten, wo will ich hin, wie komme ich da hin und was ist mein erster Schritt? Egal in welchem Bereich.
Ja. Du hast ja jetzt gerade auch schon den Bergsport angesprochen. Bei mir ist auch tatsächlich so, dass ich oft am besten nachdenken kann, wenn ich zum Beispiel auf dem Fahrrad sitze. Und dann trete ich in die Pedale und vergesse eigentlich so um mich herum alles und so die Gedanken tanzen durch meinen Kopf. Und meistens kommen dann da auch so die besten Ideen, sei es jetzt für einen Artikel oder was auch immer. Also quasi eine Art Meditation in Bewegung. So beschreibe ich Radeln immer ganz gern. Mhm. Und auch du gibst ja deine Workshops meistens draußen. Wieso hast du da die Natur als Umgebung gewählt?
Also zum einen, weil wir Teil der Natur sind. Und zum zweiten, ich glaube, das Wichtige ist eben dieser Bewegungsaspekt. Und natürlich kann ich in einem Raum hin und her hüpfen, aber ich breite mich lieber draußen aus. Und der Bewegungsaspekt ist eigentlich, finde ich, der wichtigste Aspekt dabei, weil, wenn sie der Körper bewegt, bewegt sich ja Geist. Wir hatten es vorher von dieser Einheit, oder? Die Körper, mhm. Geist und Seele sind. Und quasi während man durch die äußere Landschaft wandert, wandert man auch durch die innere Landschaft. Und das ist was, was mitnichten neu ist. Also wenn man sich zum Beispiel Architektur anschaut von Klöstern, diese Wandelgänge, sagen dir vielleicht was?
Mhm,
also ja. Eben, und es gibt ja Gehmeditationen und viele Philosophen und Schriftstellerinnen, die waren alle Geher. Also die haben wirklich, also jetzt einfach nur eben, die waren in Bewegung, während sie gedacht haben. Also gibt es Zitate noch und nöcher, weil einfach was passiert. Irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, hat das so schön gesagt, so mein Gehirn läuft auf einer Geschwindigkeit von 5 km/h. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Und ja, und ich glaube, wir müssen auch einfach, ja, um unsere Natur zu spüren, vielleicht einfach auch wieder raus in die Natur, einfach nicht abgelenkt werden, sondern wirklich einfach spüren. Ich glaube, wir müssen wieder viel, viel, viel mehr ins Spüren kommen. Weil das, was ich bei meinen Workshops immer sage, das ist ja so witzig, weil im Endeffekt geht es ja bei diesen Workshops darum, wenn ich mal Leben designen möchte, muss ich ja ganz viele Entscheidungen treffen. Und wir sind immer erpicht drauf, die beste Entscheidung zu treffen, aber wir wissen ja gar nicht, was die beste Entscheidung ist, bevor nicht alle Konsequenzen eingetroffen sind. Das heißt, es geht darum, eine gute Entscheidung zu treffen. Und wie trifft man gute Entscheidungen? Indem man einfach alles Wissen, was man hat, zusammen in den Topf wirft. Aber es gibt halt nicht nur dieses informative Wissen, das wir haben, eben das sind diese Checklisten, diese Pros und Cons, sondern es gibt auch noch andere Formen des Wissens. Es gibt unser emotionales Wissen, es gibt unser kollektives Wissen, das wir mit anderen teilen, mit der Gesellschaft teilen. Und was ich einfach ganz wichtig finde, es gibt da dieses intestinale Wissen, das Bauchgefühl. Und das ist einfach was, was wir, sagen wir wieder bei der leisen Stimme, dass wir so vergessen haben, einfach das wahrzunehmen. Und dabei ist einfach so essentiell, weil unsere ganzen Erfahrungen speichern sie im Endeffekt in unserem Körper ab. Die sind in unserem Gewebe. Also das, was das weiß, die traditionelle chinesische Medizin, das ist, was das weiß, aber auch der Volksmund. Also sowas wie, was ist denn dir für Laus über die Leber gelaufen? Was sitzt denn dir im Nacken? Das schlägt mir auf den Magen. Also das ist eben in der traditionellen chinesischen Medizin wie an einzelnen Gefühlen sogar Organe zugeordnet. Aber es kann einem jeder Osteopath sagen, dass verdrängte Gefühle sich einfach im Gewebe niederschlagen. Und deswegen geht es einfach auch ganz viel ums Fühlen und nicht nur ums Denken. Und ich glaube, das müssen wir viel mehr wieder lernen und zulassen.
Genau, da wollte ich eigentlich noch anschließen, weil du es gerade gesagt hast, diese Gefühle und Emotionen lagern sich im Körper ab. Also man sagt zum Beispiel auch im Yoga ganz viel, dass sich viele Emotionen zum Beispiel in der Hüfte ablagern. Und wenn man die Hüftöffner macht, kann es passieren, dass deine ganze Yoga-Klasse anfängt zu weinen, weil sich einfach was löst. Dein Satz mit dem Spüren, den fand ich auch super, weil es geht ja auch ganz viel bei uns eigentlich wieder um die Erdung und quasi zurückzukommen zu sich und zu seiner inneren wie auch äußeren Natur, weil wir es ja irgendwie ein bisschen verlernt haben, dass wir auch Teil der Natur sind. Wir kapseln uns ab, sitzen in unseren kleinen Räumen vor den Bildschirmen und gehen hin und wieder mal spazieren quasi. Manche gehen mehr raus, machen Outdoor-Sport, manche weniger. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns ganz, ganz viel wieder quasi mit uns selbst, aber eben auch mit der äußeren Natur verbinden müssen, also die innere und äußere Natur wieder zusammenbringen zu müssen. Wie stehst du dazu?
Bin ich voll bei dir, Lisa. Ich glaube eben, es wird nur immer schwieriger, sie abzunabeln, weil in dem Moment, wo ich natürlich eine Uhr drauf habe, die mir sagt, wie ich geschlafen habe, oder wenn ich statt mal nach draußen zu schauen und zu schauen, hey, was macht denn das Wetter eigentlich gerade, immer nur den Forecast-Check, das sind halt auch so Gewohnheiten, die sie einfach einschleichen, oder? Mhm. Und das ist, wenn ich einfach selber überhaupt nicht mehr spüre. Wie gesagt, diese ganzen Dinge haben alle ihre Vorteile. Eben ist wie Social Media, hat alles seine Vorteile und Nachteile. Aber das Ding ist, dass wir uns so viel auf dieses Externe verlassen und eben diese leise Stimme immer noch leiser wird. Und ja, bin ich voll bei dir, auch mit dieser Erdung. Wir haben zum Beispiel bei diesem Adidas Terex Design Thinking Workshop, ich fange eigentlich immer mit Bewegung an oder mit einer Aktivierung. Und das war total cool, weil wir haben barfuß getanzt eine halbe Stunde lang in verschiedenen Rhythmen. Und es war freier Tanz, weil wir sind da auch so gewohnt, so Tanz, okay, Standard-Tanz oder so. Aber da geht es einfach nur darum, zu fühlen, was kommt denn in verschiedenen Rhythmen in mir hoch. Und das war total witzig, das zu sehen, weil ich meine, irgendwie 25 Frauen, die sie alle nicht kennen, nicht betrunken, mitten am Nachmittag auf einem Rooftop in einem konservativen österreichischen Dorf neben einem Kirchturm. Da braucht schon was, sie zu öffnen. Aber das Witzige ist, es passiert immer was. Und das war bei ganz vielen so, die sich am Anfang total schwer getan haben, da reinzufinden und eben überhaupt mal loszulassen, die irgendwann dann gesagt haben, boah, krass. Und so gegen Ende dieser 25 Minuten habe ich gefühlt, wie in mir was aufwallt, oder? Und darum geht es eben, das wieder wahrzunehmen. Also ich kann nur jedem empfehlen, einfach dieses Bewegen und gerade dieses freie Tanzen, barfuß tanzen, das wirkt Wunder. Das ist unglaublich. Diese Bewegungen rauszulassen aus sich, die da in einem drin sind, das ist unglaublich.
Und ich finde es eigentlich so ein ganz schöner Rahmen für unser Gespräch, weil wir sind jetzt so von unserem Sicherheitsbedürfnis, auch wenn wir, das kann man sich ja gut vorstellen, am Anfang von so einem, wenn man sagt, okay, freie Bewegung jetzt zur Musik, kommt ja dieses Sicherheitsbedürfnis daher, was denken die anderen? Wie ich mich jetzt bewege.
Ja.
Und dann jetzt wieder den Bogen zu spannen und sagen, hey, es ist okay. Es ist okay, sich so zu bewegen, wie du das gerade fühlst, so zu bewegen, wie das für dich im Moment richtig ist. Und ich glaube, so ist es ja dann wahrscheinlich auch, wenn man sagt, das ist mein Traumleben und so möchte ich mir das mit, kann ich mir das mit Design Thinking zum Beispiel zusammenstellen. Weil wir alle individuell sind und uns da unseren Raum nehmen dürfen.
Ja, hier kommt mir gerade noch was, weil du das so schön sagst. Ich glaube, wir haben einfach alle immer Angst vor Bewertung, oder? Und ich glaube, um sich dieses Leben zu designen, ist es auch ganz wichtig, sich bewusst zu machen, in welcher Kultur wir leben. Und wir gerade hier in Deutschland, wir leben in einer Kultur eben, wir haben Angst, dass wir was falsch machen. Aber noch schlimmer ist es, wenn jemand anders sieht, dass wir was falsch machen oder sogar darüber lacht, dass wir was falsch machen. Also es gibt ja so unübersetzbare Wörter in jeder Sprache und dazu gehört im Deutschen die Schadenfreude, was eigentlich ziemlich viel über unser Volk aussagt. Und das ist einfach was total Kulturelles. Auch diese Angst vorm Scheitern, die wir alle mitbringen, die uns dann eben gar keinen Schritt in diese Richtung unternehmen lässt, weil wir einfach vorher schon so viel Angst vorm Scheitern haben und was sagen dann die anderen. Man muss sich bewusst machen, das ist kulturell geprägt. Das ist über Generationen. Das ist vielleicht noch mal ein Ticken schlimmer, wenn man zum Beispiel nach Japan, nach Asien geht, wo die Leute ja wirklich krass Angst haben, das Gesicht zu verlieren. Das kann aber auch ganz anders sein, wie in den USA, wo es einfach heißt so, hey, Alter, wenn du nicht mindestens dreimal gescheitert bist, dann bekommst du keinen Kredit, wenn du eine Firma aufbauen willst. Bei uns ist so, wenn du einmal scheiterst, bekommst du nie mehr einen Kredit. Und ich glaube eben immer, dass man wirklich das große Bild sehen muss, wo bewege ich mich denn überhaupt und was hat mich geprägt in meinem Leben. Also nicht nur meine Eltern oder mein Umfeld, weil die einen riesen Anteil einfach daran haben, wie unsere Lebenswege ausschauen. Vielleicht nochmal ganz kurz auszuholen. Das war eine unserer Übungen im Design Your Life Workshop, die Kohärenzübung, wo es quasi darum ging, aufzuschreiben, was denn unsere Sicht aufs Leben ist und unsere Sicht auf die Arbeit. Und dann zu vergleichen, ist das eine kohärent mit dem anderen? Also treibt das eine das andere an oder stoßt es aneinander oder wie ist da die Beziehung? Und bevor wir das gemacht haben, haben wir aber erst einmal aufgeschrieben, so, was sind eigentlich die Sätze, die wir von unserem Umfeld oder auch von unserer Kultur vermittelt bekommen im Hinblick auf Arbeit und das Leben? Also eben, das ist so dieses typische, ich sag's jetzt mal so im tiefsten Niederbayerisch, so das Leben ist hart und bozert, also das darf auf jeden Fall keinen Spaß machen, sondern das besteht grundsätzlich aus Arbeit oder Arbeit darf auch keinen Spaß machen. Also ganz wichtig, sie einfach einmal hinzusetzen und es aufzuschreiben, ob das eigentlich die eigenen Gedanken sind, die man da drin hat oder die eigenen Bilder, weil es geht ja oft nicht einmal nur um das, was quasi gesagt wird, sondern natürlich auch um das, was vorgelebt wird, was unser Umfeld so macht. Und sich dann das bewusst zu machen und sagen, hey, ja, das gehört zu jemand anderem, das ist nicht meins, ich lebe jetzt mein Leben und es wird auf Widerstand treffen, wenn es im Gegensatz zu dem steht, was so quasi so mein Umfeld vielleicht für eine Vorstellung vom Leben hat. Und das hilft immens, wenn man sich das vorher einfach schon bewusst macht, dass das
kommt. Und vielleicht
das ist vielleicht eine Schlüsselstelle sogar stimmt. ist.
Und einfach am Schluss sich auch sagen, oder mal Kinder und Tiere als Vorbild nehmen, die machen einfach mal. Und ohne viel drüber zu grübeln und sind in ihrem Körper, in ihrer Umwelt quasi und machen einfach. Vielleicht müssen wir auch.
Ja, und die lernen gehen auch nicht durch YouTube-Videos, sondern die lernen gehen durch Scheitern und immer wieder hinfallen, bis sie es irgendwann können. Absolut,
bin ich voll bei dir. Ja, das finde ich einen schönen Schlussgedanken, dass wir uns einfach mal trauen sollten, zu machen und auszuprobieren und auch scheitern dürfen.
Absolut. Absolut. Es ist leichter gesagt als getan, aber irgendwo muss man anfangen. Und ich glaube, der Schlüssel liegt wirklich darum, wie wir es ganz am Anfang hatten, einfach jeden Tag vielleicht was zu machen, vor dem wir ein ganz klein bisschen Angst haben.
Mhm. Auch wenn es mit links Zähneputzen ist.
Ja, genau.
Ja.
Genau.
Ja, cool. Liebe Anna, das war ein super schönes Gespräch. Ein sehr schönes Lunchdate hatten wir quasi.
Ja, voll.
Und
herrlich.
Vielen, vielen Dank für deine Ratschläge, deine Tipps für die Zuhörerinnen. Und genau, falls jemand noch Fragen, Kommentare etc. hat, die an die Anna auch gehen, die können wir bestimmt gerne an dich weiterleiten.
Gerne, super gern.
Und genau, dann vielen Dank.
Danke, ciao Lisa.